Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vor einigen Jahren gab es eine einmalige Anzeige, Kleinanzeige in einer amerikanischen Zeitung. Da hieß es, Überschrift, Ehemann billig zu verkaufen. Und dann hieß es, er wird geliefert mit kompletter Jagd- und Angelausrüstung, Jeans, zwei Hemden, Stiefel, einem schwarzen Labradorhund und 50 Pfund Wildbret. Kein schlechter Kerl, aber selten zu Hause, Preisverhandlungssache. Und es sind sage und schreibe 60 Anfragen gekommen. Was ist ein Mensch wert? Gar nicht zum Schmunzeln ist dagegen jene Meldung, die vor einiger Zeit durch die Presse ging. Da wurde berichtet, dass die italienische Polizei eine Bande von Babyhändlern zerschlagen hat. 4 Verdächtige wurden verhaftet. Und dann kam raus, dass vor allem Frauen aus Osteuropa wurden zur Prostitution gezwungen und dann wurden die Neugeborenen für 50.000 Euro verkauft. 50.000 Euro, was ist ein Mensch wert? Wie viel ist ein Mensch eigentlich wert? 50.000 Euro oder 500.000 oder 5 Millionen oder unbezahlbar? Die Materialisten, das sind also die Menschen, die sagen, der Mensch, der ist einfach zufällig entstanden, ein zufällig entstandener Zellorganismus. Die Materialisten, die sagen, der Mensch ist, was er ist, also was er in sich hineinfuttert. Ja, das heißt, es zählt nur sein Materialwert, die chemischen Bestandteile. Und der ist nicht sehr hoch. Mensch besteht ja größtenteils aus Wasser, dazu Eiweiße, Fette, Kohlehydrate, einige Spurenelemente. Die Kommunisten, aber interessanterweise auch die Kapitalisten, die sagen, der Mensch ist wert, was er leistet. Entweder was seine Arbeitskraft wert ist oder was er für die Gesellschaft leistet oder was er erwirtschaften kann, wie viel Geld, wie viel Reichtum jemand hat. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, wenn jemand nicht mehr so arbeiten kann, ist er dann nichts mehr wert. Wenn jemand kein Vermögen hat oder sein Vermögen gar verliert, ist er dann auch nichts mehr wert. Was ist der Mensch wert? Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, wo der Wert eines Menschen ganz stark bestimmt wird von seiner Leistungsfähigkeit. Und das ist jetzt wieder diese heiße Phase, ja, Ende vom Schuljahr, vor allem in der Grundschule, 4. Klasse, ja, bekommt der Viertklässler die Schulempfehlung fürs Gymnasium, dann sind alle stolz und alle zufrieden. Bekommt er eigentlich die Empfehlung für die Realschule, dann bricht bei vielen die Welt zusammen und dann wird mit allen Mitteln angefochten. Und deswegen, manch einer versucht es dann eben auch in anderen Bereichen und sagt, dann muss ich vielleicht, wenn es nicht mit Schule, mit Abitur, mit Studium klappt, dann muss ich es eben anders irgendwo meinen Wert bekommen. Im Sport, in der Musik. Man kann sich ja fragen, warum tun sich das Leute an? Warum tun so viele Leute sich bei Castingshows anmelden und machen sich quasi zum Affen vor einem riesigen Publikum? Weil die Sehnsucht da ist. Die Sehnsucht, wenn ich entdeckt werde, wenn ich den Sprung mache auf die Bühne oder aufs Siegertreppchen, dann werde ich bewundert, dann werde ich anerkannt, dann bin ich wertvoll. Dann habe ich den Leuten gezeigt, ich kann, was, ich bin wertvoll. Und dabei wissen wir alle, dass es wenige sind, die wirklich den Sprung auf Siegertreppchen packen, schaffen im Sport, zumindest wenn es dann ganz oben geht, ja, im professionellen Bereich. Und die, die ganz oben stehen, die wissen auch, ich kann nicht lange ausruhen auf meinen Lorbeeren. Heute ein Grand-Slam-Sieg, nächste Woche am Boden zerstört. Ja, das hat eine ganz kurze, eine Bedeutung eigentlich, was da jemand leistet. Was bin ich eigentlich wert? Was bin ich wert? Das ist aber nicht nur eine Frage, natürlich, die sich junge Menschen stellen, sondern eine Frage, die jeder Mensch irgendwann immer wieder auch stellt, mal mehr, mal weniger, und stellt sich die Frage, wer braucht mich denn? Warum lebe ich? Was ist vielleicht zum Beispiel, wenn ich den Anforderungen in einer Beziehung, in einer Ehe nicht mehr gerecht werde, wenn ich in der Erziehung an meine Grenzen komme, wenn ich in der Pflege an die Grenze komme, wenn ich an der Arbeitsstelle nicht mehr das schaffe, was eigentlich vielleicht der Vorgesetzte, der Chef da möchte? Was bin ich dann wert? Und ich denke, eines wird klar, eine besondere Leistung macht uns immer nur als Bringer dieser Leistung wertvoll, aber nie als Person an sich. Und dabei ist es so wichtig für ein gutes Selbstwertgefühl, dass wir wertgeschätzt werden, geliebt werden, ohne dass wir dafür jetzt etwas leisten und vorweisen müssen. Ein stabiles Ja, dieses Wissen, ich bin vorbehaltlos geliebt, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, auch wenn ich kein Abitur mache, auch wenn ich es nicht zum Fußballprofi schaffe und wenn ich nicht diesen Spitzenjob bekomme. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wie wir auch untereinander miteinander umgehen, welche Botschaften vor allem auch schon Kinder natürlich zu hören bekommen. Welche Botschaften vermitteln wir Kindern als Eltern, als Lehrer, als Verwandte? Es macht auch für uns Erwachsene ja einen Riesenunterschied, ob wir ermutigt oder nur kritisiert werden. Und ich mache das ein bisschen in so einem humorvollen Beispiel deutlich. An einem Boxwettkampf, wo ein Deutscher gegen einen Amerikaner kämpft, und dann kommt da dieser Fernsehreporter und zwischen den Runden hält er dann sein Mikrofon da in die Ecke der Kämpfer und hört sich an, was da jeweils die Trainer ihren Schützlingen da mitgeben. Und dann sagt der amerikanische Trainer sinngemäß: Jimmy, ich glaube an dich, felsenfest, wir alle, du hast drauf, bleib ruhig, konzentrier dich, du bist groß, du bist stark, wir stehen alle hinter dir. Du stehst gut auf den Beinen, ganz locker, toll, du packst das. Du packst das, vergiss deine Linke nicht, die musst du bringen. Pass auf die Rechte des Deutschen auf, die ist gefährlich. Die ganze Nation, alle, wir glauben an dich, Jimmy, du schaffst es. Und was sagt der deutsche Trainer? Was denkst du dir bloß, du Pflaume? Wir sind hier nicht in Hintertupfingen auf der Kirmes. So kannst du mit deiner Oma boxen, aber nicht mit dem Champion. Du bist die größte Träne aller Zeiten. Ist doch wahr, ey, hast wohl schon die Hosen voll, ey, ist eine Schande, Mann. Schade um das Ticket, das gekostet hat. Reiß dich zusammen, du Memme. Jetzt kommt Runde 3, schlaf weiter, du Penner, Jude Nacht. Überflüssige Frage, zu welchem Team möchtest du gehören? Und deswegen ist es ein unbezahlbares Glück, liebe Eltern, liebe Paten, wenn die Kinder zu Hause erfahren, ich bin geliebt. Ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt. Und zwar nicht nur jetzt in den ersten paar Monaten und Jahren, wo die alle so, ne, kleine Engelchen, ne, sondern wenn einmal in einem Teenageralter aufmüpfige Leute werden, sind sie dann auch noch wertgeschätzt, auch noch geliebt. Und das ist ein unbezahlbares Glück, wenn ich um meiner selbst willen bejaht und geliebt werde. Was ist der Mensch wert? Es gibt da ein paar Verse im Alten Testament, im Buch der Psalmen, im Psalm 8. Da heißt es: Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Und in diesem Staunen wird was deutlich, wenn wir nach unverbrüchlichem, stabilem Ja fragen für unser Leben, dann müssen wir über menschliche Beziehungen hinausschauen. Zu dem, der Ja sagt, und Ja gesagt hat, noch bevor wir das Licht der Welt erblickt haben, nach unserem Schöpfer, nach Gott. Warum sind denn die Bilder von Rembrandt, von Chagall, von Picasso so viel wert? Millionen wert. Warum sind die so viel wert? Nicht wegen des Materials, das da verwendet wurde. Auch nicht wegen der Größe dieser Bilder. Manche sind gar nicht so groß. Sondern weil die Schöpfer dieser Bilder Genies waren. und weil diese Bilder diese Genialität des Schöpfers widerspiegeln. Und weil jedes Bild ein Unikat, eine Einzelanfertigung des großen Maestros ist. Wir leben ja heute in einer Welt, es ist ja verrückt, wo wahnwitzige Forscher genau das Gegenteil eigentlich beabsichtigen. Sie träumen davon, irgendwann mal Menschen klonen zu können, sozusagen Kopien herstellen. Sowas gibt es in Gottes Schöpferwerkstatt nicht. In Gottes Händen wird niemand geklont. Da laufen keine Serien Menschen vom Band, da entstehen keine Hampelmänner, keine Marionetten, keine Roboter, die mit Programmen gesteuert werden, sondern lebendige Wesen mit Freude, mit Sehnsucht, mit Hoffnung, mit Glück. Und das ist das Entscheidende, was wir in der Bibel erkennen, dass Gott jeden Menschen von uns so gewollt hat, wie er, wie sie ist. Und wir müssen nicht erst uns einen großen Namen machen. Man muss nicht Olympiasieger oder Superstar werden, um bedeutend zu sein, sondern wir sind schon bedeutend. Wir sind wertgeschätzt, geliebt. Jeder ein Unikat made by Gott, und das ist das höchste Gütesiegel. Und das hat dann auch Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für den, der vielleicht gespürt hat im Lauf seines Lebens, ja, ich war nicht erwünscht. Ich war nicht erwünscht. Vom ersten Lebenstag hat vielleicht jemand zu spüren bekommen, die Mutter hat mich nicht gewollt oder der Vater hat mich nicht gewollt. Und jetzt höre ich aber diese Botschaft und dann weiß ich, Gott hat mich aber gewollt. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen bin ich da. Gott hat mich gewollt. Und das hat Konsequenzen für den, dessen Arbeitsplatz wegrationalisiert wurde und der den Eindruck hat, jetzt bin ich nichts mehr wert. Und dann hört er, Gott hat dich gewollt und Gott hat einen Plan mit deinem Leben und wenn du das eine nicht mehr machst, dann wird Gott was anderes zeigen und er wird auch für die Zukunft sorgen. Und das hat Konsequenzen für die alte Dame, die im Altenheim sitzt und die den Eindruck hat, eigentlich bin ich nur noch eine Last. Aber jetzt weiß sie, Gott hat mich gewollt und deshalb bin ich noch da. Und das soll jeder wissen, Gott will mich und Gott liebt mich. Unser Leben bekommt nicht durch Arbeit, nicht durch Leistung einen Wert, sondern so wie wir es vorher gesungen haben in diesem ersten Lied, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu, Ebenbild Gottes. Wir sollen etwas von Gottes Liebe, Güte, Freundlichkeit, Wahrhaftigkeit in dieser Welt widerspiegeln. Aber spätestens an dieser Stelle kommt nun ein kritischer Einwand, nämlich wenn das so ist, wenn wir ein Abbild Gottes sein sollen, seiner Güte und Freundlichkeit und Liebe und Wahrhaftigkeit, warum erlebt man das so wenig im Zusammenleben? Warum ist das menschliche Leben so oft bestimmt von Egoismus, von Lieblosigkeit, Streit, Ungerechtigkeit? Warum erleben wir so wenig mit Gott? Warum scheint er so fern? Und die Antwort der Bibel heißt, weil die Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater im Himmel kaputt ist, unterbrochen ist, gestört ist. Gott hat uns geschaffen als persönliches Gegenüber, er möchte in einer Beziehung mit uns leben. Aber dann wird in den ersten Zeiten der Bibel schon berichtet, dass der Mensch sich von Gott trennt, dass der Mensch sich vom Bösen beeinflussen lässt, dass der Mensch Gott den Rücken kehrt und sagt, ich lebe ohne Gott. Ich kriege mein Leben auf die Reihe ohne Gott. Ich bin doch klug, ich bin doch clever, ich bin doch gesund und so weiter und so fort. Ich schaffe das schon. Autonomie, ne? Ich bin selbstbestimmt. Ich sage, wo es lang geht. Und das ist das, was die Bibel sagt. Wir haben uns von Gott getrennt. Und das nennt die Bibel Sünde. Im Deutschen hängt Sünde mit dem Wort Sund zusammen, ein Meeresgraben, der zwei Landteile voneinander trennt. So scheidet der große Sund, das südliche Skandinavien von Dänemark und der deutschen Ostseeküste. Sund, da ist ein Graben, eine Tiefe, da ist etwas auseinandergekommen, was eigentlich zusammengehört, Gott und Mensch. Und deswegen ist es dann auch nicht verwunderlich, dass es in unserer Welt so zugeht, wie es zugeht. Weil die allermeisten Menschen eben nicht mehr mit Gott leben, nicht mehr auf Gott hören, nach Gott fragen, sondern einfach nur noch an sich denken, an ihren Vorteil und damit auch über Leichen gehen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn jemand sagt, ich habe gar keine Beziehung zu Gott, Gott spricht nicht zu mir, ich habe keinen Draht, ich weiß ja nicht mal, ob es ihn überhaupt gibt. Wen wundert das? Ist doch logisch. Wenn die Verbindung gebrochen ist, wenn die Leitung gekappt ist, dann herrscht Funkstille. Aber jetzt hat Gott so eine leidenschaftliche Sehnsucht nach seinen Geschöpfen, dass er sich etwas einfallen hat lassen. Er kann nicht einfach sagen, denken wir nicht mehr drüber nach, Schwamm drüber, ja, Sünde und so weiter, alles nicht so schlimm, was die Menschen machen und tun, sondern er sagt, jetzt muss ich das Problem lösen. Und das Problem ist so groß, dass es kein Mensch lösen kann, sondern nur Gott. Und dann schickt er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt mit diesem Auftrag, du wirst diese Verbindung zwischen Gott und mir, Gott und Mensch wiederherstellen. Du nimmst die Sünde weg, das, was uns trennt voneinander. Und das war der Auftrag von Jesus. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, hat er unsere Schuld auf sich geladen, unsere Strafe auf sich genommen. Und das ist Gottes Liebeserklärung, verbindliche Liebeserklärung an uns Menschen. Und das heißt jetzt umgekehrt, ich kann Gott persönlich kennenlernen, wenn ich mit Jesus Kontakt aufnehme, wenn ich zu ihm rede. Jesus sieht uns und hört uns, er ist durch seinen Geist da. Und wir können das sagen. Wir können sagen, danke Jesus, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Und ich danke dir, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Und ich danke dir, dass ich dadurch wieder meine wahre Würde, meinen wahren Wert finden kann. Ich will zu dir gehören, ich will dir Raum geben in meinem Leben, ich will dir nachfolgen. Und deswegen, liebe Eltern, liebe Paten, erzählen Sie den Kindern von Gott und von Jesus, wenn sie größer werden. Deswegen haben wir euch ja auch diese Kinderbibel geschenkt. Und wenn die Kinder später einmal fragen, warum habt ihr mich eigentlich taufen lassen? Warum soll ich denn an Jesus glauben, ein Christ werden? Dann würde ich drei Gründe nennen. Erster Grund, damit du den kennenlernst, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Zweiter Grund, weil Gott einen Plan für dein Leben hat. Und den erkennst du aber nur, wenn du in einer intakten Beziehung mit Gott lebst. Und das Dritte, damit du eines Tages in den Himmel kommst. Verschweigen Sie Ihren Kindern also nicht ihre Herkunft. Das meine ich jetzt nicht im biologischen Sinn, sondern sagen Sie ihnen, dass über unser aller Leben dieses Qualitätssiegel Gottes steht. Wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir sind wertvoll, wir sind einmalig in den Augen Gottes. Und alle Originale aus Gottes Schöpferwerkstatt sagen Amen. Und nun singen wir gemeinsam das nächste Lied.